Meine Geschichte beginnt an einem warmen Sommertag, dem 23. August 1800. Ich fange nochmal neu an. Okay. Meine Geschichte beginnt an einem warmen Sommertag, dem 23. August 1841 in der Hafenstadt Caen im Departement Calvados in der Normandie in Frankreich. François Guizot, französischer Außenminister und Abgeordneter des Calvados in der Nationalversammlung, war zu Beratungen eines lokalen Ratsgremiums vor Ort. Doch der Empfang war für Frankreichs führenden Politiker alles andere als freundlich. Doch der liberale und durchaus bedeutende Historiker hatte es sich mit Teilen des französischen Publikums verscherzt, weil er eisern die Ausweitung des Wahlrechts verhinderte und weltpolitisch für einen anglo-französischen Ausgleich stand. Schon Tage vor Guizots Ankunft hatte das Wort die Runde gemacht, dass man dem großen Mann mit einem Charivari gehörig empfangen werde. Abends gegen 9 Uhr, die lokalen Notablen hatten ihm zu Ehren ein Bankett organisiert, versammelten sich draußen auf dem Platz vor der Präfektur zahlreiche Männer, sangen die Marseillaise und das alte Revolutionslied Ça ira. Rufe erklangen, Abba, Guizot, Guizot à la potence, nieder mit Guizot, Guizot an den Galgen. Auch an den folgenden Abenden setzte sich das dissonante Ständchen auf den Straßen und Plätzen der normannischen Hafenstadt fort. Guizot sollte nicht zur Ruhe kommen. Was sich in Caen im August 1841 ereignete, war im Kontext der französischen Julimonarchie der Jahre 1830 bis 1848 nichts Ungewöhnliches. Charivaris waren ein beliebtes Medium des Protests unter einem Regime, das Straßendemonstrationen verboten hatte. Daher wurde im Ersatz eine traditionelle Form politisiert. Bisher hatten derartige Katzenmusiken dazu gedient, einen Verstoß gegen gemeinschaftliche Wertvorstellungen anzuprangern, insbesondere der Sexualmoral, wenn etwa eine verwitwete ältere Frau einen deutlich jüngeren Mann heiratete. Dann wurde vor dem Haus des oder der Sünderin mittels improvisierter Musikinstrumente, Pfannentöpfen, Rasseln, Glockentrillerpfeifen ein infernalisches Konzert aufgeführt. Seit der Restauration 1815 transportierten im ganzen vormärzlichen Europa, so auch in Bayern oder Preußen, wo der rheinische Karneval vergleichbar clandestin politisiert wurde, traditionelle Rügebräuche diese dissidenten Haltungen. Neu war also nicht die Form, sondern der Ort und die Deutung. Denn das Charivari wurde in Caen 1841 nicht vor einem Privathaus, sondern vor der Präfektur dargebracht. In der Julimonarchie sahen sich Mandatsträger, Minister, Abgeordnete, lokale Beamte wie auch Priester und Bischöfe immer wieder mit Varianten des Radauspektakels konfrontiert. Auch bei Guizot ging es gegen den Repräsentanten des Establishments, des großbürgerlich dominierten, korrupten Regimes unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe. Charivaris waren somit ein Weg, politischen Dissens in einem System zu artikulieren, in dem das Versammlungsrecht, nicht dagegen die Pressefreiheit, aufgehoben war. Oppositionelle verfielen auf zahlreiche Ideen, scheinbar harmlose soziale Funktionen wie Beerdigungen oder Bankette zu politisieren. Als 1868 dann die Versammlungsfreiheit wieder eingeführt wurde, verloren Katzenmusiken oder auch Trauermärsche rasch an Bedeutung. Dissens konnte nun wieder offen und effizient auf moderne Weise, etwa durch Straßendemonstrationen oder Versammlungen, kommuniziert werden. Damit ist meine Erzählung aber noch nicht zu Ende. Schon während der Covid-19-Epidemie und jüngst wieder während des Konflikts um die Rentenreform sahen sich französische PolitikerInnen häufig mit modernisierten Formen des Radauspektakels konfrontiert, mit Topfkonzerten oder Kasseroladen. Diese waren trotz eines temporären Bedeutungsverlusts im ausgehenden 19. Jahrhundert in frankophonen Ländern nie vollständig untergegangen. Sie dienten im kolonialen Afrika als Medium des Widerstands. In den 70er Jahren wurden sie während der Pinochet-Diktatur als Cacerolazo nach Chile importiert und 2001 trug ein massiver Cacerolazo in Argentinien zum Regierungssturz bei. In Venezuela verärgern sie bis heute das Chavez-Regime. Für eine globale Geschichte des Straßenprotests ist ein so wunderbar über Zeiten, Länder und Kontinente hinweg zirkulierendes Versatzstück aus dem vielfältigen Repertoire einer globalen Protestgeschichte ein nachgerade ideales Untersuchungsobjekt. Wenn eine Form wie die Kaserolade kulturelle und geschichtliche Grenzen scheinbar spielend überspringt, dann wird ein Historiker, der wie ich an einer Weltgeschichte des Straßenprotests schreibt, nicht an ihr vorbei können. Denn genau darum geht es in meiner Studie, zu zeigen, wie sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert Straßenprotest als Medium zur Artikulation politischer und sozialer Unzufriedenheit über gut 250 Jahre entwickelte. Ausgehend von der mittleren Qing-Dynastie in China und dem transatlantischen Zeitalter der Revolutionen in Europa und Nordamerika geht es über das Jacksonian, die Jahre um 48, die indische Revolte 1859 und so weiter bis zu dem, was hier jede Woche in München, Warschau, Mumbai oder Hongkong passiert. Ist so etwas wie eine universale Körpersprache des Protests entstanden? Welche konvergierenden und divergierenden Prozesse lassen sich beobachten? Was wird weitergegeben? Was verschwindet? Wie hat sich Überliefertes an stets veränderte mediale und soziale Bedingungen angepasst? Warum verschwindet Straßenprotest nicht aus der Welt, wo wir uns doch heute so wunderbar online empören können? Warum braucht es weiter die reale, physische Präsenz dieser widerständigen Körper an konkreten Orten, auf Straßenplätzen oder gelegentlich in Forst oder Feld, damit ein Protestanliegen breit verfangen kann? Diese Arbeit ist noch nicht fertig. Es ist ein Work in Progress, aber ich will Ihnen einen Eindruck vermitteln, weil ich in diesem Jahr am Historischen Kolleg erhebliche Fortschritte an meinem Projekt machen konnte und die freie Atmosphäre dieses Hauses den kongenialen Rahmen gibt, um ungestört nachzudenken, meine Ideen zu ordnen, die Konzeption zu verfeinern und vor allem zu schreiben. Dafür bin ich dem Kolleg, dem Freistaat Bayern und der Bayerischen Staatsregierung dankbar, wie auch dem Institut für Zeitgeschichte, als dessen Stipendiat ich hier forschen darf. Mein Ausgangsfall sollte nicht den Eindruck erwecken, dass es mir allein um Europa geht. Aber an dem europäischen und amerikanischen 19. Jahrhundert lässt sich sehr viel zeigen, weshalb ich mich heute in diesem Vortrag auch darauf konzentriere. Die Juli-Monarchie ist ein so dankbares Thema, weil ihre Protestgeschichte so gut erforscht ist, etwa durch Arbeiten von Werner Gieselmann und Emmanuel Furey. Eine Synthese braucht die Forschungen anderer. Vor 20 Jahren hätte eine Studie wie die, die ich gerade schreibe, vermutlich gar nicht verfasst werden können, auch weil die Zeitgeschichte die Protestgeschichte in den 1990er Jahren gerade erst entdeckte. Ich verfolge in meiner, wie gesagt, noch unabgeschlossenen Untersuchung sehr weitgehende Ziele und möchte hier drei Punkte besonders hervorheben. Erstens, es geht um einen übergreifenden Beitrag zu einer zentralen Dimension der Geschichte des Protests, nämlich dessen performative Inszenierung, etwas umständlich ausgedrückt, durch menschliche Körper im öffentlichen Raum. Historische Synthesen zur Straßendemonstration fehlen, aber auch sonst gibt es kaum chronologisch und geografisch übergreifende Werke zur Geschichte von Protest. Seit Charles Tillys Arbeiten aus den Nullerjahren hat sich hier niemand so richtig mehr daran versucht. Zweitens, aus diesem Problemhorizont der Protestgeschichte heraus versuche ich mich zugleich an einer speziellen Weltgeschichte. Straßenprotest dient mir als Kniff, als methodische Krücke, um heterogene Kontexte zueinander in Beziehung zu setzen, globale Geschichte konkret zu schreiben. Bei aller Aufmerksamkeit für Disconnections, wir befinden uns meines Erachtens nach wie vor in einer Lage, in der globale Verbindungen dominieren und daher braucht es derartige Studien. Drittens, das Thema ist selbstverständlich reizvoll, weil es aktuell ist. Es bietet historische Orientierung für die Gegenwart, sprich breitere Kreise an und es ist ein legitimer Anspruch von Zeitgeschichte, gegenwärtige Problemlagen historisch einzuordnen. Meine Arbeit ist selbstbewusst präsentistisch und will im Sinne einer Geschichte Gegenwart einen Beitrag zu aktuellen Debatten leisten. Auch das spricht für einen global-historischen Ansatz. Gerade weil wir in einer Welt jenseits der europäischen Dominanz leben, sollten wir uns unserer eigenen Traditionen kritisch vergewissern. Wenn das Repertoire historisch überliefert ist, dann ist davon auszugehen, dass es in einer globalen Protestkultur zu Transfereffekten und Austauschen kommt. Das lässt sich dann an einer Persönlichkeit wie Gandhi wunderbar zeigen, der ohne den Kontext des britischen Empires kaum vorstellbar gewesen wäre, aber zugleich auch in den Westen zurückwirkte, etwa das US Civil Rights Movement nachhaltig beeinflusste. Aber Gandhi passt in die westliche Erzählung. Sehr viel ausgeprägter sind die Unterschiede zwischen dem konfuzianisch geprägten China einerseits und Europa und Nordamerika andererseits. Hier gibt es dann kaum Transfers und wir missverstehen die chinesische Protestkultur. Es ist nicht leicht, eine nicht eurozentrische Geschichte des Straßenprotests zu schreiben, weil Protest als Teil der demokratischen Erzählung so eng mit der westlichen Fortschrittsidee verknüpft ist und die wiederum mit Erzählungen von revolutionärem und disruptivem Wandel. In diesem Schatten der Revolutionen stehen viele der europäischen sozialen Bewegungen bis heute. Ich zitiere: Wir haben keine Zeit für eine langsame Transformation. Es braucht jetzt eine friedliche Revolution, so Henning Jeschke, einer der Mitbegründer der letzten Generation im Januar diesen Jahres. Hier suche ich gegenzusteuern, indem ich der liberalen Erfolgsgeschichte eine Geschichte der Gewalt im Straßenprotest an die Seite stelle. Gewalt war ein hervorstechendes Merkmal im Protest der Julimonarchie. Darüber sollte man sich keine Illusionen machen. Menschen äußerten ihren Dissens nicht nur rituell und spielerisch, sondern sie griffen zu Formen des Subsistenzprotests, der Brotrevolten, der gewaltförmig eskalierte, während die Staatsmacht ihrerseits Konfliktmanagement mit Bajonetten betrieb. Wir leben in einer merkwürdigen Amnesie gegenüber dieser demokratischen Gewaltgeschichte und externalisieren sie als ein Problem anderer, das heißt illiberaler Staaten. Nachdem ich eingangs so stark auf Kontinuitäten abgehoben habe, kommt nun ein gleich mehrfaches Aber. Wer über Jahrhunderte hinweg Kontinuitätslinien zieht, der wird auch über den Wandel sprechen. Historisch ist es zu fragen, wie sich das Versatzstück, also das Element aus dem vielfältigen Repertoire des Straßenprotests auf neue Kontexte bezogen hat und damit Sinn und Funktion veränderte. Und hierzu drei Punkte weiterhin auf das Ausgangsbeispiel bezogen. Erstens, wenn heute Mitglieder einer NGO wie ATTAC oder Gelbwesten mit Kochlöffeln auf ihre Töpfe schlagen, um ihrem Präsidenten kräftig einzuheizen und sich dabei auch ihrer eigenen Widerständigkeit zu vergewissern, dann handelt es sich im Vergleich zum historischen Vorbild nicht um eine selbstständige Form. Die Kaserolade im Jahr 2023 ist nicht der Protest an sich. Das Geklapper greift in das Toolkit der Julimonarchie. Es spielt mit Erinnerung an die Instabilität eines Regimes, das im Februar 1848 hinweg gefegt wurde. Frei nach dem Motto: Emmanuel Macron, denke an Louis Philippe. 1841 in Caen hingegen war das Radau-Spektakel die Demonstration. Punkt. Bei den Protesten gegen Macrons Rentenreform werden tradierte Formen in eine klassische Demo integriert. Mit von der Partie sind auch Plakat und Banner, Sprechchöre, das Gehen mit tragbarer Musik. Eine Kundgebung als Abschluss des Protestmarsches. Jedes dieser Elemente hat seine eigene Geschichte. Banner und Plakate, die heute selbstverständliche Attribute eines Protestzuges sind und massenhaft mitgeführt werden, waren im 19. Jahrhundert selten. Warum? Es fehlten die Kameras, um die Nachrichten visuell weiter zu verbreiten, aber auch die Ressourcen für aufwendige Banner. Somit ist die Kaserolade heute nur ein Element unter mehreren, um auf möglichst originelle Art und Weise mediale Aufmerksamkeit zu generieren. Die straßenpolitische Position der Kaserolade hat sich somit verändert. Ihre Funktion ist nicht mehr die von 1841, sie hat mit dem Medien- und Gesellschaftswandel eine andere Bedeutung erhalten. Sie zielt nicht mehr auf konkrete Täter und ein konkretes Publikum ab, vielmehr wird durch visuelle Codes eine durch visuelle Codes getrimmte Öffentlichkeit adressiert. Kontinuität der Form also, bei gleichzeitigem Wandel der Funktion und der Bedeutung des gewählten Mittels. Zweitens, ein weiterer gravierender Unterschied liegt darin, dass wir es heute in den liberalen Demokratien der Europäischen Union, anders als in Venezuela oder Algerien, nicht mit einer Lage straßenpolitischer Unfreiheit zu tun haben. Jeder und jede darf unter den üblichen Bedingungen des Versammlungsrechts sich friedlich und ohne Waffen versammeln. 1841 war das Charivari eine kriminelle Handlung. Der zuständige Magistrat leitete eine Untersuchung ein, weshalb wir überhaupt von den Vorgängen in Caen 1841 wissen. Der Krawall wurde aktenkundig und daher überliefert. Straßenprotest als Medium zur Artikulation von Unzufriedenheit, als ein verkörperlichter Ausdruck von gesellschaftlichem Dissens, und auf die Theorie werde ich zum Schluss noch kommen. Dieser Straßenprotest mag sich über Zeiten und Kontinente hinweg vordergründig gleichen. Doch seine Wirkung wird entscheidend durch die politischen Rahmenbedingungen, also liberale Demokratie versus unfreies System, bestimmt. 1841 war das Charivari ein riskantes Manöver. Heute ist ein Topfkonzert eine unter vielen möglichen Protestinszenierungen. Drittens, das straffe Ziehen von Kontinuitätslinien ist bei Protestbewegungen selbst weit verbreitet. Denken Sie an die Frauenbewegung der 70er Jahre oder die Arbeiterbewegung, die sich in Frankreich lange noch auf die blutig niedergeschlagenen Streiks der 1830er Jahre historisch rückvergewissernd bezog. In der staatstragenden Diskussion über die Frankfurter Paulskirche, wo es um demokratische Traditionsbildung geht, wogegen natürlich nichts zu sagen ist, bleibt im starren Blick auf das große Verfassungswerk die extreme Gewalt im vormärzlichen und märzlichen Europa krass unterbelichtet. Wir unterschätzen, wie defizitär nach heutigen Begriffen staatliche Konfliktbearbeitung vor 1965 war. Auch liberale Historiker wie Guizot, er könnte ja einer von uns sein, schreckten vor Gewaltanwendung nicht zurück. Protestrituale wie Charivaris und Beerdigungsdemonstrationen finden zu Recht viel Aufmerksamkeit in der Forschung, aber es dimmt die extreme Gewalt im Zeitalter der Revolutionen herunter. Das orleanistische Regime hatte Tausende von Toten aufgrund der militärischen Niederschläge von Streiks auf dem Gewissen und strengte etwa 150.000 strafrechtliche Verfahren gegen Protesthandlungen an über die Dauer des Regimes von gerade einmal 18 Jahren, die zu 110.000 Verurteilungen führten. Es mag witzig klingen, sich Macron als neuen Louis-Philippe auszumalen, der von einer neuen 48er-Revolution hinweggefegt wird. Nur blendet das die historische Realität aus, dass straßenpolitische Konflikte in ganz Europa wie auch in Nordamerika bis in die 60er Jahre routiniert mit Gewalt gelöst wurden, und in vielen Ländern ist das bis heute so. Mir geht es nicht darum, ein Scherbengericht über die Julimonarchie auszubreiten, das wäre unhistorisch. Nein, ich möchte herausarbeiten, dass die Zivilisierung des Straßenprotests, eine zentrale These meiner Studie, eine große und hart erkämpfte demokratische Errungenschaft ist. Sie ist keine Selbstverständlichkeit. Ich gebe daher der Geschichte der Arbeiterbewegung auch sehr viel Raum, da sie versuchte, aus diesem Zirkel der Gewalt herauszukommen und die Straßendemonstrationen, wenn auch auf sehr männliche Art, zu zivilisieren. Sie tat dies in dem frühen 20. Jahrhundert, um den Vorwurf zu entkräften, der Pöbel erobere die Straße. Daher gingen protestierende Arbeiter im Sonntagsstaat auf die Straße, hielten Trambahnschienen frei und versuchten auch sonst alles zu vermeiden, was der Polizei Anlass zum Einschreiten hätte geben können. Dieser Prozess der Zivilisierung umfasst beide Seiten, die der Protestler wie auch der staatlichen Seite. Denn Straßenprotest ist ein interaktives Geschehen. Er ist in seinem friedlichen Verlauf wesentlich von staatlichen Interventionen und Reaktionen abhängig, beziehungsweise bestimmten Erwartungen auf Seiten der Protestierenden. 1840 musste man in einem der damals modernsten und mächtigsten Länder der Erde, nämlich in Frankreich, grundsätzlich damit rechnen, dass der Staat Konfliktregulierung mit dem Bajonett betrieb. Das zog schon damals viel Widerspruch auf sich. Linke wie Karl Marx kritisierten das, aber auch bürgerliche Autoren wie Victor Hugo. In den USA des Jacksonian sahen sich soziale Bewegungen mit massiver Gegengewalt konfrontiert. Der aus der Gegenwartsperspektive relevante Punkt ist folgender. Wir leben im liberalen Europa in der Gegenwart, protesthistorisch gesehen, in einer Ausnahmesituation und aktuell gesprochen, ja, man könnte sagen, auf einer Insel der Seligen. Die selbstverständliche Erwartung, dass die Verfassungsnorm des Versammlungsrechts auch in der Praxis verwirklicht werden kann, dass also Menschen sich versammeln dürfen, ohne Opfer gewalttätiger Repression zu werden, diese Norm ist in der Verfassungswirklichkeit vieler Länder uneingelöst oder ausgehöhlt. Aber auch wer im Westen einer bestimmten Gruppe angehört, sagen wir Afroamerikanerin im ländlichen Missouri ist, der oder die kann bis heute oft nur sehr schwer sein Versammlungsrecht realisieren. Da ich in München spreche, sei mir an dieser Stelle die Bemerkung erlaubt, dass es nicht nur kontraproduktiv, sondern gefährlich mit Blick auf die Verfassung ist, junge oder auch ältere Menschen, die sich im Klimaprotest auf eine Straße kleben und damit eine Ordnungswidrigkeit begehen, wie Umstürzler oder kriminelle Clans zu behandeln. Sie intendieren ja keinen Regimewechsel und sie sind keine mafiöse Gruppe. Sie mahnen nur die Einlösung eines Parlamentsbeschlusses an, was immer man von der Weisheit unserer Klimagesetze und der Rechtsprechung unseres Verfassungsgerichts halten mag. Es ist daher dekadent, sie wie potenzielle Terroristen zu behandeln. Maß und Mitte waren einst konservative Tugenden. Die aktuell globale wie auch historische Normalität, so ein zentrales Argument meiner Studie, ist nicht die der liberalen Demokratien der Europäischen Union, sondern die, die uns heute in Russland, Hongkong, Ägypten oder Venezuela tagtäglich begegnet. Wie auch historisch im vormärzlichen Europa oder im Jacksonian, das heißt den USA der 1830er Jahre, wo Gegner der Sklaverei, die für die Sklavenbefreiung demonstrierten, in dem damals am weitesten demokratisierten Land mit dem damals modernsten Wahlrecht durch von lokalen Eliten aufgewiegelte Mobs zusammengeschlagen wurden, ohne dass die Staatsmacht eingeschritten wäre. Oder nehmen wir das China der Qing-Dynastie im ausgehenden 18. und frühen 1900, wo sich mangels anderer Mittel Widerstand in bewaffneten Aufständen manifestierte. Staaten und Herrscher reagierten und reagieren auf die performativ-körperliche Inszenierung von Dissens immer wieder mit Gewalt. Ich argumentiere in meiner Studie, dass die Gewalt in einer hohen Anzahl der Fälle von der Staatsmacht ausgegangen ist. Protestler wurden und werden niedergeschlagen und verhaftet, auf Jahre hinter Gitter gebracht, wenn sie nicht gleich getötet werden, wie jüngst im Iran oder auch in Mosambik, wo die Polizei in die Beerdigungen von Regimekritikern schießt, oder in den USA aus Anlass der Black Lives Matter-Demonstrationen. Nun braucht es noch etwas Theorie, bevor ich zum Schluss zur Antwort auf die Leitfrage komme. Unter Straßenprotest verstehe ich im Anschluss an die Philosophin Judith Butler den verkörperlichten Ausdruck politischer und sozialer Forderungen. Protest wiederum ist, angelehnt an die sozialwissenschaftliche Forschung, der kollektive Ausdruck von Unzufriedenheit mit einem bestehenden gesellschaftlichen oder politischen Zustand. Ziel des Protests ist es, außerhalb institutionalisierter Einflusskanäle politischen Druck aufzubauen, um ein Anliegen sichtbar zu machen. Straßenprotest hat, es wurde bereits diskutiert, innerhalb der Protestkultur eine spezielle Funktion, weil er performativ über das schriftlich und mündlich Kommunizierte hinausgeht. Er ist also mehr als das, was auf einer Demonstration oral gesagt oder gerufen wird. Das Nonverbale ist ein eigener, quasi vorsprachlicher Diskurs. Neben Parolen und Plakaten, dem Reden auf Kundgebungen oder dem Rufen und Schreien hat die physische Präsenz von Menschen in öffentlichen Räumen eine ganz eigene Bedeutung jenseits der sprachlichen Rede. Warum treffe ich diese diffizile Unterscheidung, die Ihnen haarspalterisch vorkommen mag, zwischen der freien Rede einerseits und der performativen Seite unserer Protestkultur auf der anderen? Ganz einfach, weil wir Menschen selbst unterscheiden. Versammlungen oder Demonstrationen folgen auch in unserer Wahrnehmung einer anderen Logik als die freie Rede und sie vermitteln eine andere Botschaft. Jeder und jede kann sich auf sozialen Medien ungestört der freien Meinungsäußerung hingeben und mit etwas Glück geht der nächtlich abgesetzte Tweet dann auch viral. Aber die Wirkung der körperlichen Präsenz in der Straße ist eine andere. Das ist unmittelbar einsichtig beim stillen Protest oder dem Schweigemarsch, wie auch den Lichterketten nach rassistischen Attentaten. Hier wird in vordiskursiver Rede gewissermaßen allein auf die performative Wirkung der Körper vertraut. Das Beispiel der Lichterketten untermauert, dass der verkörperlichte Ausdruck politischer Forderung etwas anderes ist als der sprachlich übermittelte Code. Allerdings müssen wir auch in der Lage sein, die Lichterkette als Protest zu identifizieren. Das ist wiederum historisch spezifisch, ob wir das erkennen, und vielleicht würden es in 200 Jahren Menschen nicht als eine Protesthandlung erkennen. Die Körpersymbolik ist eine andere als die Rede, weil der Körper selbst das Argument ist. Daher machen unsere Verfassungen ja auch diesen Unterschied. Das Grundgesetz garantiert nicht nur die Meinungsfreiheit in Artikel 5, sondern auch das Recht, sich friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel zu versammeln in Artikel 8 Absatz 1. Ähnlich in den USA, wo neben Free Speech auch das Right to Peaceably Assemble als eines unter mehreren First Amendment Rights garantiert ist. Auch die erste französische Verfassung von 1791 kannte beides, die Paulskirche 48 und fast alle modernen Verfassungen. Damit ist im Kern die erste Antwort auf die Frage des Vortragstitels gegeben, warum Protest auch weiter konkreter Orte bedarf. Der Straßenprotest als verkörperlichter Ausdruck einer politischen und sozialen Forderung ist ein Mittel sui generis. Er hat eine andere Funktion und Wirkung als die in freier Rede vorgetragene Forderung. Er ist im Umkehrschluss auch nicht durch rein mediale Formen, wie zum Beispiel ein Flugblatt, eine Petition oder den erwähnten Tweet zu ersetzen, obwohl in aller Regel Straßenprotest mit diesen anderen sprachlichen und medial übermittelten Elementen der Rede interagiert. Es war hochspannend zu sehen, dass die Fridays for Future, die Inkarnation einer vollkommen digitalisierten Jugend, zum Mittel der Straßendemonstration griffen, um ihrem Anliegen Sichtbarkeit und mediale Reichweite zu geben. Sie filmten und posteten zwar unablässig aus den Demos heraus, aber es brauchte diesen Auftritt in den Straßen, weil das die etablierten Medien und die etablierte Politik mobilisierte. Aber eben auch die jungen Menschen selbst, die sich im Schulstreik versammelten. Die Lehre, dissidente Gegenöffentlichkeit wird auch im digitalen Zeitalter durch massenhafte körperliche Präsenz an konkreten Orten hergestellt. Straßenprotest funktionierte und funktioniert in den unterschiedlichsten medialen Zusammenhängen. Im Zeitalter der Massenpresse ebenso wie im Fernsehzeitalter nach 1945, als mancher schon glaubte, Straßenprotest würde nun überflüssig, weil die Menschen nicht mehr hinter ihrem Fernseher hervorkämen, sondern sich dort zu Tode amüsierten. Dann kam das Civil Rights Movement unter Martin Luther King und belehrte uns eines Besseren, wie auch kurz danach die globale 68er Bewegung, die das Publikum vor dem Fernseher je nach politischer Neigung verstörte oder fesselte, aber bewies, dass die laufenden Bilder die Message verstärkten. Eine ähnliche Funktion haben dann soziale Medien bekommen, dafür steht etwa Occupy, das zu straßenpolitischen Innovationen führte. Manche Formen sind auch untergegangen, weil das mediale Ensemble sich geändert hat. So die Long-Distance-Marches, also Protestmärsche über viele Stationen und Tage hinweg, diese hatten ihre Hochzeit in den 1890er bis 1960er Jahren. Anfangs marschierten arbeitslose und auch für das Wahlrecht demonstrierende Frauen lange Distanzen aus den Einzelstaaten der USA, vor allem bis in die Hauptstadt Washington. Entscheidend war, dass sie unterwegs in jeder kleinen Gemeinde Halt machten und für die jeweilige Lokalzeitung ein nachrichtenwürdiges Ereignis produzierten. Mit dem Fernsehen und der nationalen Integration der Medienmärkte verschwand der Marsch über weite Strecken aus dem Repertoire. Zwar gibt es diese Märsche vereinzelt weiter, aber selbst die Ostermärsche, die als Distanzmärsche in den späten 50ern begonnen haben, sind heute eine stinknormale Demo. Masse kann ein Argument sein. Viele, viele Menschen ziehen Kameras magisch an. Aber manchmal hilft auch Originalität. Die Spaziergangsdemonstrationen der 68er Kommunarden wären ein Beispiel, ein toller Jux, den die Berliner Polizei aber bierernst nahm. Die Proteste der letzten Generation verfangen, obwohl sie winzig sind und die Blockaden ein uraltes Mittel. Mutlangen in den 80ern, Gorleben in den 90ern, Bauern- und Lastwagenfahrer blockieren mit Gustostraßen und Autobahnen seit langem. Aber sich am Stachus festzukleben, wirkte trotzdem sensationell. Es brauchte bemerkenswert wenig, um einen Teil der deutschen Politik und Gesellschaft komplett aus der Balance zu werfen. Masse macht's, aber Originalität eben auch. Ich möchte noch zwei weitere Argumente vortragen, warum Protest weiter konkreter Orte bedarf, um ein widerständiges Anliegen vorzutragen. Also neben dem ersten Punkt, dass Versammlung, dass der performative Akt Bedeutung jenseits des Gesagten hat, möchte ich zweitens auf die Innenwirkung von Straßenprotest verweisen und drittens und abschließend auf die historische Dimension, also die Macht der Geschichte. Die zweite Ebene zieht also auf das ab, was man den Innenbezug des Protests nennen kann. An einer Protestdemonstration teilzunehmen, ist ein starkes Erlebnis. Es schafft Gemeinschaft und Identitäten. Frei nach Descartes, ich protestiere, also bin ich. Die Protestforschung spricht von der expressiven Dimension des Protests im Unterschied zur instrumentellen, also Ziele mit Außenbezug betreffenden Dimension. Nicht selten ist die expressive Dimension für den einzelnen Protestierenden sogar wichtiger. Es geht darum, etwas zu tun. Ich tue etwas, wenn ich demonstriere, auch wenn ich nicht weiß, ob diese Demonstration Erfolg haben wird. Dass Straßenprotest weiter blüht und gedeiht, liegt also auch an dieser fundamentalen Qualität als ein nach innen gewendeter Sinnstifter, als Mittel der Verständigung einer Gruppe oder einer Gesellschaft über sich selbst. Es geht bei politischem Protest nicht zuletzt um das Kollektiv, das da demonstriert. Gemeinschaft, und es ist uns post-Covid natürlich wieder sehr viel präsenter, wird nicht nur symbolisch abstrakt oder medial vermittelt erfahren, sondern auch in der physischen Interaktion. Eine Gruppe von Demonstrierenden überwindet temporär Grunderfahrungen der Entfremdung und das führt dann zu einem höheren emotionalen Aggregatzustand. Die emotionalen Wirkungen des persönlich Erlebten sind empirisch schwer zu greifen. Jedoch machen sie in Kombination mit entsprechenden Erzählungen die Anziehungskraft von Protestbewegungen auch auf Nichtbeteiligte aus. Hierbei spielt es eine Rolle, dass man gemeinsam bedrohlich wirkenden Polizisten oder Wasserwerfern gegenübersteht. Und diese potenzielle Leidensfähigkeit, also das Engagement, auch in dem erwähnten vorsprachlichen Sinne der reinen Verkörperlichung, wird auch von außen her als ein starkes Statement für die Sache wahrgenommen, selbst wenn ich das Anliegen der Protestierenden nicht teile. Dieses expressive Moment der Selbstverständigung hält Bewegungen auch über Enttäuschungen hinweg am Leben. Denn viele machen ja die Erfahrung, dass sie im Sinne des Anfänglichen Intendierten nichts erreichen. 68 jagte vergeblich der Weltrevolution hinterher. Die Anti-AKW-Bewegung hat den Ausbau der Kernenergie in den 70er Jahren kaum gebremst. Gastarbeiterproteste führten nicht zur Abstellung diskriminierender Praktiken am Arbeitsplatz. Die Friedensbewegung der 80er Jahre hat die atomare Nachrüstung der NATO nicht gestoppt. Die rechtspopulistische Pegida nicht verhindert, dass Deutschland ein Einwanderungsland bleibt. Damit komme ich zum dritten und aus meiner professionellen Sicht als Historiker natürlich interessantesten Argument, warum Protest auch weiter konkreter Orte bedarf. Denn wie wir etwas machen, wie wir Dissens artikulieren, ist historisch überliefert. Wir erkennen eine Straßendemonstration von außen aufgrund von Tradition und Erfahrung. Wir unterscheiden aus der Überlieferung heraus zwischen politisch-sozialem Protest und einer Freizeitbeschäftigung, obwohl das im Erleben nicht immer zu trennen ist. Siehe Love Parade oder die großen Friedensdemos der 80er Jahre, die oft Festivalcharakter hatten. Oder umgekehrt Woodstock, ein Festival, das für eine protestierende Gegenkultur stand. Was wir, die Außenstehenden, die ZuschauerInnen, als Protest erkennen, ist historisch wandelbar. Etwas Gebrüll vor dem Rathaus ist heute unter Umständen kein Protest. In den späten 60er Jahren wurden in Berlin selbst kleine Protesthandlungen kriminalisiert gegenüber den erwähnten Spaziergangsdemos der Berliner Kommunaden griffen an Deeskalation uninteressierte Polizeikräfte hart durch und machten so das Ereignis prominent. In China gibt es die Tradition der loyal-filialistischen Proteste, des rituellen Niederkniens in einer Art Gebetshaltung, die eine sehr, sehr lange Geschichte hat, die auf die mittlere Qing-Dynastie zurückgeht. Nur in Europa verstünde derartige Haltungen keiner als einen Protest. Ich komme zum Schluss. Zurück zur präsentistischen Ausgangsfrage, warum es auch in der Gegenwart weiter der Eroberung physischer Räume, Orte, Plätze bedarf, um Protest auch in einer gewandelten medialen Umwelt breit sichtbar zu machen, wo wir doch längst alle im Cyberspace agieren und dort digital protestieren könnten. Meine Antwort ist, dass erstens das moderne Protestrepertoire historisch gewachsen ist, dass Straßenprotest rein performativ auch jenseits der Rede Aufmerksamkeit generiert, wenn auch selten klar gesagt werden kann, was er eigentlich erreicht. Das heißt, die Geschichte normiert über die Erinnerung an frühere Protestereignisse, beispielsweise der Julimonarchie, was wir als Protest wahrnehmen und was nicht. Zweitens, die Effizienzgewinne von Straßenprotest sind evident. Die Verkörperlichung hat zwei Seiten. Sie ist medial wirksam nach außen, verstärkt die Botschaft auch jenseits des gesprochenen Worts. Zugleich hat es die expressive Binnenwirkung, um die es geht, und steigert soziale Energie durch erlebte Vergemeinschaftung. Als menschliche Wesen interagieren wir auch mittels nichtsprachlicher Zeichen. Drittens möchte ich in Erinnerung rufen, dass alte Formen wie Subsistenzprotest oder Brotrevolten, die das Europa des 19. Jahrhunderts dominierten, nicht einfach verschwunden sind, sondern einen erheblichen Anteil der gegenwärtigen Protestrealität ausmachen. Deren Regulierung durch den Staat erfolgte historisch wie auch aktuell oft auf sehr gewalttätige Weise. Viertens sollten wir uns daher auch nicht davon täuschen lassen, dass trotz der Welle der Demokratisierungen seit den 70er Jahren wir in einer Ausnahmesituation leben. Theoretisch ist die Idee des Versammlungsrechts fast universell verwirklicht, aber in der Praxis, historisch und aktuell, besteht eine hohe Gewaltneigung gegenüber Protestierenden in Straßen und kann das Versammlungsrecht oft nicht eingelöst werden. Die Zivilisierung des Straßenprotests ist demgegenüber hart erkämpft. Daher befinden wir uns im liberalen Europa, aktuell wie auch historisch, in einer exzeptionellen Lage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und kontaktieren Sie mich, wenn Sie Fragen oder Kommentare haben.